Hallo und herzlich willkommen zu Data Science mit Milch und Zucker. Mein Name ist René Brunner und ich freue mich, dich in die faszinierende Welt rund um Data Science, Datenanalyse und künstliche Intelligenz zu entführen. In jeder Episode werde ich mit renommierten Experten sprechen und dir praktische Anwendungsfälle sowie die neuesten Entwicklungen aus der Welt der Daten näher bringen. Und das alles in Bezug auf den deutschsprachigen Raum. Also schnapp dir deine Tasse Kaffee, Tee oder was immer du auch bevorzugst und lass uns gemeinsam in die Welt der Daten eintauchen mit einer Prise Milch und Zucker. Hallo und herzlich willkommen zum Data Science Podcast mit Milch und Zucker. Heute zu Gast ist Marlin Wattling von Lohmann & Partner und seiner Firma 129. Ich freue mich, dass wir uns heute hier sehen. Wir haben uns zuvor schon öfters unterhalten über AI, über Probleme beim Management, über Tipps für Data Scientists. Und da habe ich gedacht, wir machen einfach einen Podcast raus und geben allen diese Tipps dann weiter. Also, herzlich willkommen, Marlin.
Ja, hallo René, schön hier zu sein.
Ja, freut mich auch. Wir können auch gleich dann reinspringen in die Themen. Wir werden heute nochmal zwei Richtungen durchgehen. Einmal vom Management. Was muss das Management beachten, um effiziente Data Science Teams aufzusetzen, um diese einzusetzen? Was sind die großen Probleme? Du hast selber eine Coaching-Beratung für Management, hast Erfahrung im HR-Bereich, im Management-Bereich, hast schon viel erlebt. Was sind so deine Knackpunkte, die du dem Coaching beheben willst, bei dem du das Management unterstützen möchtest?
Ja, also mein Background ist, ich war 15 Jahre in Konzernen unterwegs als Personalmanager und habe ungefähr 180 Change-Projekte geleitet. Und ich finde, so ein AI-Projekt, vor allem wenn man startet, ist ein Change in der Organisation, wie man arbeitet. Es passt häufig nur bedingt in die aktuellen Strukturen rein. Das heißt, man muss ein bisschen anders arbeiten. Und wenn man da unbedarft rein stolpert, dann macht man vielleicht Fortschritte in einem Pilot oder hat erste Erkenntnisse, aber man wird relativ schnell an Change-Herausforderungen stoßen. Und die sind vielschichtig und die sind fies und die limitieren einem und machen dann einen Business Case oder irgendwelche Ambitionen, die man hat, doch erstaunlich tricky und langwierig, sodass dann bis dahin kommt, dass man den ganzen AI-Drive wieder in Frage stellen kann. Das sind so ein bisschen die Herausforderungen.
Und sind die Herausforderungen, also ich sehe es auch immer wieder, verschiedener Art. Was denkst du, sind da größer, die technischen Herausforderungen oder eher die Prozessherausforderungen, vielleicht auch die menschlichen Herausforderungen? Wo hakt es da am meisten?
Also ich würde denken, wahrscheinlich ist es 50-50. Ähnlich wie die technischen Herausforderungen sind die, sozialen Herausforderungen. Wobei ich da gar nicht denken würde, dass es darum geht, dass Leute nicht nett sind oder dass sie nicht bemüht sind oder irgendwie sich schnell im Argen liegen. Manchmal liegt man sich im Argen, weil die Dinge unsortiert sind. Aber ich denke natürlich, auf der technischen Herausforderung ist AI, braucht viel Komplexität und viel Interaktivität, Dynamik, die es abbilden muss, viele Dinge, die miteinander sprechen müssen. Aber es ist gar nicht so mein Feld, aber ich höre, da gibt's einiges. Es ist ein langer Weg auch, bis man da richtig fit ist, seine Daten gut im Griff zu haben. Aber auf der sozialen Seite muss man einfach sagen, viele Industrieunternehmen laufen auf Frederick Taylor, so dieses typische, ich plane, zerlege Arbeit in kleine Schritte. Da kann man wunderbar ein Top-Down oder eine Prozesslandschaft drüberlegen und sagen, so ist der Standard, so muss er abgearbeitet werden. Und das ist die Kerndenke von vielen, vor allem erfolgreichen Unternehmen, große Unternehmen, alte Unternehmen, die laufen so. Und schon mit der Softwarewelle kam diese ganze Frage nach Agilität. Wie kann ich schneller Kundennutzen im Rückmeldung haben, anstatt Jahres- oder Zweijahresprojekte rauszumachen und dann eine fertige Software zu launchen, die vielleicht trifft oder vielleicht nicht trifft? Wie kann ich kurzzyklischer mit dem Kunden in Kontakt sein? Und da ist ein ganz neues Set von Praktiken. Das kommt von selbst organisierten Teams über Backlogs und Sprints und all diese Ideen, die Organisation immer noch versuchen zusammenzubringen. Einerseits die alte Logik, wo man Budget plant auf Jahresebene, wo man Bereiche hat, die miteinander arbeiten, hin zu diesem kurzzyklischen. Und AI und alles, was um Data Science herum bringt, treibt diese Software-Denke nochmal ein Stück weiter und bringt auch neue Ideen mit sich. Und das Das ist noch so neu, dass es viele nicht auf dem Radar haben und dann, wie gesagt, das eine oder andere noch nicht direkt ankommt und dann dadurch lang und manchmal auch frustrierend wird.
Ja, das sehe ich auch öfters, dass der Data Scientist agile Projekte machen und Scrum einsetzen, wie du schon erwähnt hast, mit Backlogs, Sprints oder Kanban-Modelle, also sehr agil arbeiten. Dann ist oft noch vielleicht noch eine Management-Schicht oder eine Teamleiter-Schicht. Die sind auch mehr agil, aber vielleicht ist da noch das Top-Management von einem Firma, das jetzt wirklich schon seit 20 Jahren mit diesem Plane zerlegen gebaut haben. Und irgendwo wird dann irgendjemand zerrieben in diesen Strukturen, weil von oben kommt es runter mit Budgetplänen, mit richtigen Projekten, mit Deadlines vielleicht sogar noch, was ja im Data Science Bereich oft schwierig ist, mit Deadlines zu arbeiten. Und von unten kommt dann die agile Welt und irgendwo muss ich es halt treffen in der Mitte und meistens trifft sich halt nicht, sondern dann gibt es da die Probleme und irgendjemand zerreibt sich dann oder verlässt vielleicht die Firma, kommt nicht zurecht oder muss ich irgendwie durchsetzen. Das ist wirklich ein Schwerpunkt in diesem Bereich, sehe ich auch öfters. Wie kann man das dann lösen oder was für Ansätze gibt es da, dass man da einfach weiterkommt?
Ja, also ich sehe typischerweise so drei Ansätze, die gemacht werden. Das eine ist, was auch viele der Researcher und der Pionier vorschlagen, ist, dass man zentrale Teams aufsetzt, die eine gewisse Kompetenz bündeln und dann relativ schnell Zugang haben zum Top-Management und in diesem Zusammenspiel genug Power haben, um gewisse Dinge exerzieren und ihre Wege zu finden. Das hat den Vorteil, wie gesagt, dass man da ein paar Leute zusammen hat, die in dem eigenen Kontext ihre Erfahrung sammeln und die direkten Management-Support haben. Es hat den großen Nachteil, dass das eigentliche Geschäft meistens in sogenannten Bereichen oder Business Areas stattfindet. Und diese drei, vier Leute, die dann irgendwo im Zentralen hängen, die werden dann manchmal so ein bisschen skeptisch beäugt. Das heißt, die anderen haben alle ihre Prioritäten und dann müssen da drei, häufig sehr junge Leute, kommen daher und sagen, hey, wir müssen jetzt alles anders machen, wir brauchen Ressourcen von euch, wir brauchen eure Aufmerksamkeit, wir müssen hier was ändern. Und die, wenn es gut läuft, haben die eine gute Allianz. Häufig heißt, werden die so ein bisschen im Regen stehen gelassen und müssen so, werden in der politischen Mühle zermahlen. So. Also ein Ansatz ist diese zentralen Teams. Zweiter Ansatz wäre, wirklich in Bildung zu investieren, also die Top-Manager und die Verantwortlichen fit zu bekommen, dass sie AI besser zu verstehen. Also so im AI-Umfeld ist ja allerhand Hype unterwegs und manchmal hilft es, weil es Interesse für das Feld generiert, aber häufig sind dann auch überzogene Erwartungen im Raum oder man kann Dinge nicht mit Augenmaß bemessen, versteht dann nicht, warum dauert es länger, warum muss man so viel Vorarbeit machen, um dahin zu kommen und diese ganzen Dinge. Und wenn Führungskräfte das besser verstehen, dann hilft das sicherlich der ganzen Evolution, dass man ein bisschen feiner diskutieren kann. Und vielleicht der dritte Punkt, ist über Vermittler zu kommen. Also, dass es Personen gibt, die beide Welten relativ gut kennen. Data Science ist doch ein relativ neues Feld. Viele Anwendungsfälle sind in der Entwicklung, so dass man häufig relativ starke Experten hat. Und das ist vielleicht eine Schwäche der Data Science Community, dass sie vielleicht nicht genug Business-Slang drauf hat, Business-Verständnis, Business-Konzepte. Und wer macht diese Übersetzung? Also diese Übersetzerfunktion, Google und andere Unternehmen haben solche Rollen geschaffen, Data Science Translator oder Data Translators, deren Hauptaufgabe ist im Prinzip Brücken zu bauen und gemeinsames Verständnis herzubringen. Und das ist sehr wesentlich. Es reicht nicht, in IT-Kompetenz zu haben, es reicht nicht, Business-Kompetenz zu haben, sondern man muss das so zusammenbringen, dass man gut und auch tief genug miteinander reden kann, um gute Entscheidungen zu treffen.
Ja, sind sehr spannende Punkte, die drei. Vielleicht auch nochmal mit Vermittler, ich denke mal, oder mit den Data Science Teams. Es gibt mittlerweile ja gar keinen Data Scientist, der alles kann. Also ganz, ganz selten, sondern einer ist sehr gut im Optimieren, Analysen machen, andere hat sich spezialisiert auf KI, kann TensorFlow-Modelle, KI-Modelle trainieren, andere sind eher Data Engineering, wie du es am Anfang schon angesprochen hast, ist natürlich auch viel Arbeit, die Daten zu bereinigen, ist auch eine Herausforderung im Technischen und da braucht man auch wieder die Engineers. Und dann natürlich noch den Business-Kontext und die Daten zu präsentieren. Wie siehst du dann die Teams-Zusammenstellung? Also du bist jetzt ein Vermittler, man würde aber dann das Data Science-Team trotzdem noch als Team ansehen und dann wirklich eine externe Person vielleicht den Vermittler machen oder im Team einen definieren, der dann den Data Translator macht. Also ich finde den Begriff auch spannend und treffend. Wieder was dazugelernt heute. Wie würdest du das sehen?
Ja, also es hilft schon mal, wenn man dieses Problembewusstsein hat, dass es übersetzt werden muss und dass es nicht von alleine passiert. Also rein, dass du technisch argumentierst oder Daten hast, um deine Position zu belegen, heißt noch nicht, dass das verstanden wird und im richtigen Kontext. Also ich glaube, wenn dieses Bewusstsein da ist, dann bist du schon mal 60% dort. Und dann ist es immer besser, wenn es im Team angesiedelt ist. Also das wäre auch mein Tipp für Data Scientists. Gebt euch einen Mini-MBA-Kurs oder ja, überlegt euch, einen Mentor intern zu holen, einen Business-Mentor, sagt hier, ich bin neu in der Company, ich spreche Technologie, ich spreche Software, aber ich verstehe das Business noch nicht so gut. Kannst du mich ein halbes Jahr mentoren und mir Dinge beibringen, die wichtig sind, hier zu verstehen? Also ich denke, es ist nicht... Es ist nicht ultra schwierig, aber es passiert auch nicht von alleine. Das heißt, Data Scientists können sich da enormen Mehrwert verschaffen, wenn sie das quasi als Wahlpflichtfach dazu nehmen und ein bisschen, wie gesagt, so BWL-Grundkenntnisse und das Geschäftsmodell tiefer verstehen. Das hilft total in der Diskussion. Ansonsten beweist sich natürlich, dass Leute, die unterschiedliche Seiten eines Businesses gesehen haben, das ist immer sehr, sehr gut. Also wenn man nur in einem Silo arbeitet, für zu lange, das ist nicht gut, es ist immer mal gut, die Seiten zu wechseln. Gibt da Ansätze für Firmen, wenn man das machen will, wie gesagt, so Peer-Mentoring, Setups oder Fellowships, ne, dass man mal eine gewisse Zeit in andere Rolle geht. In solche Dinge würde ich als Company investieren. Ich glaube auch, dass das nicht der Einzelinitiative überlassen sein sollte, sondern dass eine Führungskraft oder HR oder wer auch immer da drin ist und das sieht, da strategische Programme auflegen sollte, um dieses zu adressieren.
Ja, spannendes Thema. Gehen wir nochmal, da ich ja selber Online-Kurse mache und im Bildungsbereich unterwegs bin, vielleicht nochmal in dieses Thema rein. Ein paar, ja, hast du ja schon gesagt, ein paar Ideen, wie man rankommt. MBA ist eine, ich denke mal anders, den Vermittlern extern zu suchen, da bist du wahrscheinlich dann der perfekte Kandidat, wo der einspringen kann und diese Rolle von außen zu übernehmen, zu unterstützen, vielleicht auch die Leute dann trainieren. Was gibt es sonst für Möglichkeiten, allgemein auch nochmal gerne die aufzählen, wie man sich weiterbilden kann oder wo man sich weiterbilden kann?
Ja, also mittlerweile gibt es ja viele Online-Kurse, wie du auch richtig sagst, auch zu diesem Thema, ne? Also Business-Wissen, einige Grundlagenbücher oder Zusammenfassungsbücher, wo man sich das holen kann. Ich würde auch ganz pragmatisch vorgehen, wenn ich in einer Company wäre, würde ich meine Chefs fragen, hier gibt es jemanden, der mich mentoren kann, jemand, der mir einen Überblick verschaffen kann, und würde einfach Leute anfragen. Auch sehr busy Manager nehmen sich gerne Zeit für junge Leute, das heißt nicht nur für junge Leute, aber generell für Leute, die lernen interessiert sind, sich ein halbes Jahr treffen, alle zwei Wochen und Fragen stellen und etwas erzählt bekommen, ist eigentlich meistens der beste Weg. Jedes Geschäft hat auch so seine Eigenarten und auch Politik, also Company-Politik ist zwar sehr verpönt, aber ist eine Realität in Firmen, dürfte und sollte man auf den Blick haben, und erfahrene Führungskräfte können das und können einem das sicherlich auch was vermitteln.
Ja, also der Hauptpunkt wäre dann hier, Mentor zu suchen und den Einstiegspunkt. Ich denke auch, es gibt viel Bildungsangebote im Internet. Es ist oft schwierig, das Beste zu finden und da einen Ansprechpartner zu haben, der sich schon auskennt, ist wahrscheinlich Gold wert, und der dann auch den Weg zeigt und vielleicht sagt, okay, du kannst doch hier diesen Kurs machen, oder oft haben Firmen ja interne Kursangebote, nochmal teilnehmen. Also da wäre dann der Einstieg als Mentor schon mal sehr vielversprechend. Und das kann natürlich dann ein interner Mentor sein oder ein externer Mentor. Das waren wir auch schon beim Vermittler. Und kannst du nochmal in den ersten Punkt vielleicht eingehen, wie das aufgebaut ist mit den zentralen Teams? Du hattest angesprochen, diese drei Punkte, ich denke mal Bildung und Vermittler, haben wir jetzt durch. Und wie ist das Ganze organisiert mit den zentralen Teams? Ist es dann so eine Stabsstelle? Ich kenne es auch von Firmen, die hatten dann nebendran eine eigene Abteilung gebildet, auch wie du schon gesagt hast, mit jungen Leuten. Und die haben dann verschiedene Themen getrieben, waren aber nicht involviert in den Business-Prozess und mussten dann natürlich auch mit den bestehenden Abteilungen dann klarkommen, die in den Prozessen drin sind, vielleicht weniger Zeit hatten, auch vielleicht weniger Verständnis da dafür, vielleicht auch Angst hatten, dass ihr Job dann weggenommen wird von den Neuen. Das sind ja auch wieder Ängste, die da mitspielen. Hast du vielleicht da noch ein paar Insights oder ein paar konkretere Punkte, wie das funktioniert mit diesen zentralen Teams?
Ja, also wie gesagt, das ist ein Vorschlag, den man relativ häufig trifft, ist, dass man erst Piloten macht und dann bis erste Prozesse produktiv bekommt und dann quasi ein zentrales Team aufbaut. Und wie das heißt, ist, irgendjemand übernimmt die Verantwortung, gibt dann einen Head von diesem Team, der holt sich ein paar Leute zusammen und die haben meistens drei Aufträge. Das eine ist, die sollen für den Vorstand strategische Projekte bearbeiten, sprich der Vorstand sagt dieses und jenes Feld und da brauchen die einfach eine Ressource, die sie einsetzen können. Das zweite ist häufig, die haben so eine Art Bildungs- und Change-Auftrag, also die sollen dann, was weiß ich, Podcasts intern machen und irgendwelche Events und so weiter, um das Thema hochzuhalten. Und das Dritte ist, sie stehen für Projekte zur Verfügung, die dann intern von Business Units getrieben werden. Sprich, man geht dann davon aus, dass eigentlich das Unternehmen viel in diesem Umfeld machen will und dass quasi man interne Ressourcen braucht, um dahin zu gehen. Wenn du dir vorstellst, du bist 3-4 Leute und hast diese 3 Aufträge, dann bist du manchmal auch ganz schnell an der Kapazitätsgrenze. Und wie gesagt, die Herausforderungen intern sind dann, dass du manchmal gar nicht delivern kannst, also du kannst gar nicht bereit sein, wenn die Anfragen kommen, weil du schon so viele Anfragen hast, was ja ein schönes Problem ist, aber dann quasi intern sieht man das dann häufig nicht ganz so gut, wenn die eigenen Bereiche dann selber was anfangen, sich einen eigenen Data Scientist anheuern und eine eigene Plattform, weil dann hat man wieder Technologiechaos in der Company. Das ist eine der Herausforderungen. Und wie du sagst, viele dieser Teams haben dann relativ junge Leute, klar, weil es ist eine tolle Lernerfahrung, man hat einen Blick ins Unternehmen, es gibt gar nicht so viel erfahrene Leute und ein bisschen das Problem, wie du sagst, die Befindlichkeiten in diesen Business Units, dass man da rein regiert in die Prioritäten, in die Technologieentscheidung und so weiter, das ist eine feine Balance. Und sehr erfahrene Business Units stehen jetzt auch nicht unbedingt da drauf, von irgendwelchen direkten Uni-Abgängern gesagt zu kriegen, sie sind jetzt die Vergangenheit und wir übernehmen jetzt die Zukunft. Das ist häufig echt ein bisschen tricky. Die sagen das nicht so direkt häufig, aber dann läuft man so ein bisschen politisch ins Leere, ne? Also man klopft dann an, dann sagen die ja, aber es passiert irgendwie nichts. Das heißt, man muss sehr darauf achten, die Beziehung gut zu pflegen. Und wie immer im Business, es gibt die goldene Regel, solve problems, don't create new ones. Also man soll Probleme lösen für die Leute, möglichst pragmatisch sein und nicht neue generieren. Neue Probleme generieren wäre zum Beispiel, ich bringe eure Prioritäten durcheinander, ich stelle euch schlecht beim Vorstand dar, weil ihr nicht mitspielt. Keine Ahnung, ich mache euren Technologieentscheidungsprozess langsam und solche Dinge. Das sind alles so Feinheiten, die man im Blick haben darf und muss. Und man muss gute Allianzen bilden, also die Leute kennenlernen und sich Vertrauen erarbeiten. Und das hat man manchmal nicht so auf dem Radar, weil man ja quasi so nah am Vorstand ist und da auch gerne gesetzt ist, auch Rückenwind spürt auf gewisse Weise und dann trotzdem auch Gegenwind in diesen Themen. Da muss man dann relativ schnell auch so ein bisschen die politischen Grundkenntnisse lernen, die man vielleicht an der Uni oder so nicht mitbekommt. Und das ist eine der Herausforderungen. Aber wenn es gut läuft, hat man einen tollen Zugriff auf die ganze Firma, hat ein breites Netzwerk und kann von da auch viel, viel steuern. Es ist aber nur ein Übergangsmodell, weil so ein zentrales Team soll nur helfen, Kompetenz aufzubauen. Irgendwann ist das Ziel, dass dieses Team sich entweder auflöst oder so viele andere Teams hat, wo dann die Power stattfindet, sodass es nur für eine, wenn es gut läuft, 2 Jahre so ist. Und dann gibt es überall Teams und man muss nicht mehr so diese zentrale Herrschaft so machen.
Ja, das denke ich auch. Das sind 2 Punkte, die du gesagt hast. Das sind wirklich wichtig, wo vielleicht so ein bisschen Nebensätze waren und gar nicht so rauskam. Das ist einmal der Mehrwert. Klar, wenn man hingeht, von der einen Seite muss man einfach, wenn man in dem Team ist, muss man den Mehrwert schaffen, um dann einfach die Leute zu überzeugen. Also ich habe auch schon gesagt, dass man darf die nicht reindrücken, ihr müsst jetzt das und das machen, sonst blocken die Leute. Ich habe es auch schon gesehen bei großen Automobilfirmen, eigentlich ein toller Use Case. Ich weiß da nicht, was schief ging. Wollte zur Abteilung hingehen, Abteilung sagt, Daten bekommen sie nicht, Betriebsrat, und dann war das Thema gegessen, kompletter Use Case wieder eingestampft. Und das war halt auch eine externe Abteilung, da gab es auch keinen Kontakt, weil es halt so eine riesige Firma war, dass da ja, vielleicht der Mehrwert nicht generiert wurde, dass das Vertrauen nicht da war, was natürlich generiert werden muss. Wenn man jetzt, das wäre dann der dritte Punkt, wo du erwähnt hast, wenn man jetzt sagt, man macht ein tolles Projekt und man glaubt nicht daran, dann wird die Abteilung nicht mitkommen. Also man muss dann auch erstmal zeigen, wie man das macht, das Vertrauen schaffen. Und wenn der Mehrwert da ist und das Vertrauen, dann hat natürlich auf der anderen Seite das bestehende Team natürlich dann auch etwas davon, weil die kriegen die Ressourcen, sind im Management. Also muss wirklich klar machen, dass dann ein Mehrwert da ist, dass das bestehende Team bekommt, es hat mehr Aufmerksamkeit. Also ist auf jeden Fall dann ein Gewinn da. Und ich denke auch, was noch wichtig ist, was gemeint hat, ist das Übergangsmodell, dass man auch den bestehenden Teams gleich klar macht, wir sind hier nur zum Übergang und ihr macht danach weiter, wir sind nicht da, um euch zu ersetzen. Und das wirklich ganz klar kommuniziert, denn das könnte dann auch wieder Misstrauen erwecken, wenn dann die bestehenden Teams denken, okay, ich helfe denen jetzt und danach ersetzen sie mich und was soll ich danach machen? Hm. Also auch klar kommunizieren, es ist wirklich nur ein Übergangsmodell und wir haben gar kein Interesse daran, euch jetzt irgendwas wegzunehmen, sondern wirklich nur zu unterstützen. Wir machen gemeinsam was Tolles und schaffen dann den Mehrwert. Das ist, denke ich, auch der richtige Weg und was man so sieht. Ja, das waren jetzt die 3 Punkte mit den zentralen Teams, was wir jetzt ausgeleuchtet haben. Wir hatten die Bildung auch, wie man das Ganze angehen kann und den Vermittler soweit. Hast du jetzt noch Tipps für Management oder Data Scientist, deine 3 wichtigsten Tipps, die du noch mitgeben möchtest?
Ja, also für Data Scientists, ich glaube, man sollte sich anschauen, was das Setup in dem Unternehmen ist. Also wie reif ist der Data Drive, der AI Drive in dem Unternehmen? Ist man am Anfang? Ich glaube, da muss man sich sehr darauf einstellen, dass man auf viele Missverständnisse stößt und viel mit Leuten zu tun hat, die nicht wissen, von was sie reden. Ja? Also die wollen gerne viele Früchte von diesem AI-Baum, aber die haben null Idee, was da wieder gedüngt werden muss und so weiter. Und ich habe das jetzt oft erlebt, dass dann man in quasi der Excel-Fuzzi wurde. Ja? Wir haben hier was in Excel, kannst du mal rummachen. Ne? Und dann rennt man von hier nach da nach überall. Und ein bisschen was muss man auch machen und kann man auch machen, um sich seine Sporen verdienen, aber man ist viel in dieser Teil dieser Lernkurve und da muss man ein bisschen aufpassen, dass es einem nicht zerreibt. Kann aber auch total toll sein, dass man einem Unternehmen hilft zu reifen, aber das ist groß drin. Wenn man in ein Unternehmen geht, das schon reif ist, das und reife würde ich dann sagen, wenn mehrere Systeme schon in Produktion sind, also man hat diese Phasen durchlaufen mit Data Stack und irgendwie das in Produktion kommen und Qualitätskontrolle und auch die Kultur drumherum, dann ist man in einer sehr viel besseren Position, um quasi wirkliche Data Science Arbeit zu tun, anstatt sich da nur hinzugehen. Also das beim Interview versuchen rauszufinden, wie viele Leute sind denn da, was läuft denn schon und so weiter, um zu wissen, auf was hat man Bock. Also beides ist cool. Aber häufig lernt man am meisten die echte Data Science Arbeit, wenn man in Teams arbeitet, die echte Data Science machen und die nicht so in einem Forschungsmodus sind, rauszufinden, ob AI für sie passt oder nicht. Ja, das ist so ein Aspekt. Und der zweite, das habe ich im Prinzip schon gesagt, immer versuchen, sich noch ein paar extra Skills dazu zu nehmen. Technik alleine wird nicht reichen, in der Gesamtsumme. Und wenn man da das eine oder andere extra hat, gewisse Aspekte, Prozesse, Business-Situationen und so weiter versteht, dann ist es total hilfreich. Und vielleicht das Dritte ist, die Einstellung macht den Unterschied, auch bei dem, was ich gesagt habe, mit diesem politischen und so weiter. AI hat den Vorteil, dass es sehr prominent im Moment ist in vielen Firmen, dass man sich viel erhofft davon. Das kommt aber auch mit dem Preis und man ist dann relativ schnell, wie gesagt, in diesen Change-Fahrwassern drin. Und ich denke, die Einstellung sollte immer eine dienende, demütige sein. Also man hat viel zu geben. Man weiß auch Dinge, die viele erfahrene Leute nicht wissen. Mit der richtigen Attitüde kommt man weiter, als wenn man irgendwie defensiv wird oder rechthaberisch und so weiter. Niemand nimmt sich das vor, ich gehe heute rechthaberisch zur Arbeit. Aber es ist so, manchmal, wenn man unter Druck steht und so weiter, kommt es ein bisschen durch. Also so diese Attitüden-Sachen machen einen großen Unterschied. Genau, auf Seiten des Managements. Ah ja, sich bilden. Ja,
sehr schöne Punkte. Mir fällt gerade noch was dazu sagen, weil das wirklich klasse Punkte sind, wo ich nur nochmal unterstreichen kann. Wenn man Unternehmen geht mit, und man ist der einzige Data Scientist, dann höre ich es öfters, Die Personen wollen schnell wieder wechseln, weil sie dann wirklich alleine sind auf verlorener Flur, sich dann durchsetzen müssen, den ganzen Change managen. Also das ist wirklich ein Punkt, Warnsignal, wenn man wirklich der einzige Data Scientist im Unternehmen ist. Da nochmal mit den Attitüden, das sehe ich auch öfters, dass viele Bewerber, also muss ich darauf vorbereiten, dass wenn man als Data Scientist hinkommt und jetzt nicht sagen kann, ich will jetzt nur coole Modelle trainieren, das ist vielleicht 5% von der Arbeit von Data Scientist und muss auch die Daten aufbereiten, muss auch andere Themen machen, hat jetzt vielleicht nicht gerade das coolste AI-Projekt, weil ein anderes Projekt wichtiger ist, also da sich auch nicht so wichtig nehmen und wirklich auch dann dem Unternehmen zu dienen sozusagen oder zu helfen. Und ich denke, auch mit der Zeit geht es dann auch schon in die richtige Richtung. Also sind nochmal sehr gute Punkte, wollte ich gerade nochmal unterstreichen.
Ja. Ja, also noch ein paar Tipps für Management, wenn du willst, wenn ich darf.
Gerne, absolut gerne, natürlich. Ja.
Mach mal da. Also für Management, ich glaube, auch hier ein paar Tipps, den Change echt ernst nehmen. So. Also das, was AI mit sich bringt, ist echter Change im Wesen des Unternehmens. Also nicht nur so ein bisschen am Rand mal ein Teambuilding machen und Flows bauen, damit Leute sich wohlfühlen, sondern es geht darum, die Grundart, wie man zusammenarbeitet und sich findet. Da passieren auf vielen Ebenen etwas. Und ich glaube, sich das am Anfang einzugestehen, dass wir hier einen substanziellen Change für uns haben. Ich würde sagen, immer auf einer Skala von 1 bis 10 bist du da bei einer 6 oder 7. Also schon echt viel. Und das als Führungskraft auf dem Radar zu haben und sich Unterstützung zu holen oder sich Reflexionen einzubauen, das zu bearbeiten, super, super wichtig. Für mich war total hilfreich zu verstehen, diese Idee von Agilität, dass sie eigentlich bei AI doppelt zum Tragen kommt. Bei Softwareentwicklung hast du quasi Agilität auf der Ebene der Wertschöpfung. Also du hast eine Idee, dieses Feature macht den Kunden glücklich, irgendwie eine Recommendation, die rauskommt, wenn ich auf der Webseite bin und so weiter. Dann baust du das und checkst, werden die Kunden glücklicher, wird mehr gekauft oder nicht, dann wird weitergebaut und tiefer gebaut und so weiter. Aber das eigentliche Bauen ist dann Engineering. Also irgendjemand nimmt sich den Zettel dann und macht seine Wenn-Dann-Verbindungen und hackt es ins System. Bei AI hast du nicht nur diese Wertschöpfung im Blick, sondern auch die Daten selber, die flink und glitschig sind, wo du nicht genau weißt, was rauskommt. Und das heißt, du nimmst dann den Zettel und sagst, ich will das bauen mit dem AI-System. Und dann gehst du in die Forschung und musst jede Woche testen, funktioniert das eigentlich, funktioniert es nicht, musst es anpassen und so weiter. Und das Problem, wenn du typische Software machst und AI, ist, dass die Softwarezyklen häufig ganz anders sind. Das heißt, du hast 3 Monats Release-Zyklen in der Software und AI ist nach einer Woche da und kann nicht weitermachen oder braucht irgendwie was anderes. Wenn du dann 3 Monate warten musst, bis die Software-Klitsche wieder Platz hat in ihrem Zyklus, um irgendwas anzupassen, dann kommst du, also dann stehst du 2 Monate rum. Und solche strukturell und inhaltliche Veränderungen, das müssen Führungskräfte auf dem Radar haben. Das wäre mein zweiter Tipp. Man muss sich Wissen schaffen. Auch wenn du Naturwissenschaftler bist und wirst Führungskraft, dann musst du BWL-Grundkenntnisse dir aneignen. Du musst verstehen, wie Budgets zusammengesetzt sind, wie ein Business Case funktioniert, mit was machen wir eigentlich Geld, mit was nicht. Du musst finanziell auf einer Skala von 1 bis 10, musst du wahrscheinlich bei einer 4 sein. Also du hast immer noch einen CFO, der dich richtig Finanz kennt, der seine Systeme kennt. Und ich glaube, bei AI ist es genauso. Du musst auf einer Skala von 1 bis 10, musst du auf einer 4 sein, was AI-Grundtechnologien betrifft, damit du das ein bisschen einschätzen kannst und nicht irgendwie vor der Nase rumgeführt wirst und so weiter. Das wären deutliche Tipps. Also Change ernst nehmen, selber sich bilden und dann Schritt für Schritt reifen, also diese kulturelle Sache und dieses Zusammenspiel meistern und der Organisation helfen, dass man wirklich punkten kann damit.
Ja, sehr schöne Tipps. Dann lassen wir die jetzt zum Ausklang einfach so stehen und kommentiere die jetzt dieses Mal nicht dazu. Vielen Dank, Marlin, für das spannende Gespräch. Ich denke, es waren wirklich super Tipps mit dabei für Manager, für angehende Data Scientists, um die Teams einfach besser zusammenzubringen und bessere Zusammenarbeit zu ermöglichen. Und falls jemand Interesse an einem Google Data Translator hat, dann kann er sich natürlich auch gerne an dich wenden. Ja. Vielen Dank.
Dankeschön. Spaß gemacht.
Das war's für heute in Data Science mit Milch und Zucker. Ich hoffe, du hattest eine lehrreiche und unterhaltsame Zeit mit uns. Vergiss nicht, den Podcast zu abonnieren, um die zukünftigen Folgen nicht zu verpassen. Teile ihn auch gerne mit deinen Freunden und Kollegen, die sich für Data Science interessieren. Wenn du Fragen hast oder dich einem bestimmten Thema brennend interessierst, dann schreib mir einfach gerne eine Nachricht. Du findest mich auf LinkedIn, wo ich dich auch immer über neue spannende Themen rund ums Thema auf dem Laufenden halte. Zum Beispiel mit meinem neuen Buch Python Schritt für Schritt programmieren lernen. Außerdem findest du meine erfolgreichen Data Science Kurse auf Udemy. Du siehst, wir wissen, was wir tun, wenn wir wieder eine spannende Folge unseres Podcasts veröffentlichen. Vielen Dank für deine Zeit und dass du Teil unserer wachsenden Community bist. Bis zur nächsten Episode von Data Science mit Milch und Zucker.